Ja, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung zum Thema vom Instrument zum Automaten. Zunächst möchte ich etwas dazu sagen, was mit der Charakterisierung von Technik als Instrument intendiert ist und was es bedeutet, diese Sicht auf Technik zu übertragen auf den menschlichen Körper, also auf die Organe des menschlichen Körpers, wie das der Anthropologe Arnold Gehlen macht. Dann will ich im Unterschied eben zu Instrumenten Maschinen charakterisieren. Maschinen hatten wir schon mal als Thema, hier jetzt aus einer etwas anderen Perspektive dargestellt, eben in Abgrenzung zum Begriff des Instruments oder Werkzeugs, um dann weiterzugehen dahin, ab wann man denn von Automaten sprechen kann, als besonderer Sorte von Maschinen und zum Schluss, was das Ganze denn mit Pädagogik zu tun hat. Also wenn davon die Rede ist, dass die Technik, insbesondere die Informationstechnik, Computertechnologie, doch nur ein Instrument sei, mit der Betonung auf nur ein Instrument sei, dann ist damit meistens so etwas wie eine beschwichtigende Absicht verbunden. Denn wenn der Computer nur ein Instrument ist, dann kann er selber eigentlich ja nichts anrichten, sondern dann hängt es davon ab, ob er nun zum Guten oder zum Schlechten verwendet wird, von denen, die ihn benutzen, die ihn als Instrument einsetzen, ab. Das heißt also von den Menschen. Und ob es nun eine verheißungsvolle Zukunft ist, die sich mit dieser Technologie verbindet, oder eine abgründige, das ist keine Sache der Technologie dann, sondern das ist eine Sache der Menschen, die diese Technologie nutzen. Das ist eine sehr verbreitete Auffassung. Es gibt auch diese Technologie führt ihr Eigenleben und diese Technologie ist deswegen per se etwas Gefährliches, aber die überwiegende Auffassung ist eben doch, die Computer sind auch nur Werkzeuge oder Instrumente und deswegen also keine Angst vorm Computer. Er ist doch nur ein Werkzeug oder Denkzeug, nur ein Mittel zum Zweck, und ob die Zwecke gut sind oder schlecht sind, das hängt nicht vom Computer ab oder von dieser Technologie ab, sondern es hängt eben von den Menschen ab, die ihn einsetzen. Diese Betonung sozusagen des instrumentellen Charakters von Technologie generell oder Technik generell und insbesondere der Informationstechnologie bzw. Computertechnologie hat also beschwichtigenden Charakter, was ich durch diese beiden Valium-Tabletten symbolisieren möchte. Damit deute ich gleichzeitig schon an, dass mir diese Sicht auf Computertechnologie nicht so ganz zureichend zu sein scheint, wenn man sie tatsächlich nur als Instrument oder Mittel zum menschlichen Zweck betrachtet. Ich neige schon, und deswegen geht es heute eben auch um Automaten, der Ansicht zu, dass Technologie so etwas wie ein Eigenleben entwickeln kann und dass insofern der Hinweis auf den Mittelcharakter der Computertechnologie doch zu relativieren ist, wenn wir uns den Computer als Automaten später dann ansehen werden. Ich hatte eingangs schon auf den Anthropologen Arnold Gehlen kurz verwiesen, der versucht hat, die Entwicklung von Technik zu begründen aus dem, was der Mensch bezogen auf seine ihm mitgegebene natürliche Ausstattung denn ist. Nämlich, wie er sagt, ein Mängelwesen, ein Wesen, das unzureichend in seine natürliche Umgebung eingepasst ist, im Unterschied zu anderen Gattungen, biologischen Gattungen. Und um diesen Mangel zu kompensieren, bedarf eben die menschliche Gattung der Technik, die diese Mängel in der Organausstattung des Menschen zu kompensieren hat. Das heißt, die Technik wird von ihm bestimmt als Organverstärkung. Das heißt, dass man mit Hilfe der Technik größere Leistungen vollbringen kann, als zu denen unsere Organe unmittelbar in der Lage sind. Dass sie die Bestimmung der Organentlastung erfüllt. Das heißt, wir brauchen unsere Organe nicht mehr einzusetzen, wo wir Technik einsetzen können. Damit sind unsere Organe sozusagen wieder frei. Wir können sie für etwas anderes einsetzen. Das heißt, die Technik oder Technologie hat etwas Befreiendes, indem sie uns entlastet, Freisetzendes für anderes, für Neues. Und schließlich können wir mit ihr Dinge vollbringen, mit Technik Dinge vollbringen, für die wir gar keine Organe haben, sodass Technik an die Stelle des Organs treten kann, um uns Leistungen zu ermöglichen, die ohne Technik und nur auf der Basis unserer Organausstattung uns gar nicht möglich wären. Das so ganz grob charakterisiert die wesentlichen Bestimmungen, worin Gehlen die Technik in einen anthropologischen Zusammenhang rückt und eben insbesondere in Beziehung setzt zu unserer organischen Ausstattung, als der von Natur uns mitgegebenen Ausstattung unter Absehung des vom speziellen Organ des Geistes oder des Gehirns. Gucken wir uns mal an, was diese Bestimmung der Technik als Instrument, als Mittel denn besagt und was sie dann weiter besagt, wenn wir das auf das auf die Organausstattung des Menschen beziehen. Ich habe hier zunächst mal so eine Grundstruktur dessen versucht, grafisch darzustellen, die Instrumente insbesondere als Werkzeuge beleuchten soll. Der Prototyp des Werkzeugs soll der Hammer sein. Ein Werkzeug hat die Aufgabe, die Absichten eines Subjektes auf ein Objekt zu übertragen. Die Formungsabsichten eines Subjektes auf ein Objekt zu übertragen. Sodass dann am Ende ein umgestaltetes Objekt dabei herauskommt. Wir haben also hier links das Subjekt, den Menschen, der das Werkzeug führt, den Hammer. Und wir haben dann das Objekt. Eigentlich müssten wir uns zunächst ein ungeschmiedetes Eisen vorstellen, auf das der Schmiedehammer dann wirkt. Und am Ende kommt dann ein geformtes Objekt durch den Hammer oder durch die Anwendung des Hammers, die Benutzung des Hammers, geformtes Objekt, ein Hufeisen heraus. Das wäre so die Sicht auf Technik als Werkzeug. Wenn wir von Instrumenten sprechen, gibt es aber auch noch einen anderen Typ von Instrumenten, für den hier das Fernrohr stehen soll. Wenn wir ein Fernrohr benutzen, werden wir das, was wir beobachten, mithilfe des Fernrohrs nicht verändern wollen, wie das beim Werkzeug mit dem Hammer als Prototyp der Fall ist. Was wir hier wollen, ist etwas anderes. Wir wollen sozusagen auch etwas erreichen damit, auch einen Zweck erzielen. Aber dieser Zweck besteht darin, das Objekt besser oder überhaupt erst wahrnehmbar für uns zu machen. Insofern haben also Beobachtungsinstrumente eine andere Funktion als Werkzeuge. Aber auch für sie gilt, dass sie Instrumente zur Erfüllung von Zwecken sind, die die Menschen sich setzen. Und schließlich einen dritten Typus von Instrument, nämlich das Messinstrument. Messinstrumente haben die Aufgabe, Objekte in mathematische Objekte zu verwandeln. Wenn wir uns die erste Grafik nochmal angucken, da gibt es sozusagen eine Bewegungsrichtung, nämlich vom Subjekt auf das Objekt. Das Objekt ist eben sozusagen passiv in dieser Relation zwischen Subjekt, Werkzeug und dem zu bearbeitenden Gegenstand. Hier ist die Vermittlungsrichtung, die Bewegungsrichtung andersrum. Wenn wir sagen, das Objekt soll wahrnehmbar gemacht werden, dann geht keine Wirkung auf das Objekt aus, sondern das Instrument hilft uns, dass das Objekt eine Wirkung, wenn man so möchte, auf uns ausübt. Nämlich, dass es uns sichtbar wird, dass es in unseren Horizont rückt. Wenn wir nun das Instrument als Messinstrument betrachten, dann hat das zwei Richtungen. Das eine ist, dass auf diese Weise das Objekt für uns in einer bestimmten Weise sichtbar wird, nämlich in seinen Daten, in seinen Messdaten sichtbar wird. Insofern ist es vergleichbar dem Beobachtungsobjekt. Auf der anderen Seite aber haben wir das Objekt auch verwandelt in eine andere Art von Objekt, nämlich in ein mathematisches Objekt. Insofern gelten hier sozusagen beide Richtungen. Wir nehmen etwas am Objekt wahr, was vom Objekt ausgeht, beispielsweise seine Länge, Größe und seine Länge, Höhe und Breite bei einem dreidimensionalen Objekt. Das sind dann Daten, die wir entsprechend erfassen, aber Daten, die vom Objekt sozusagen ausgehen. Aber gleichzeitig haben wir damit dieses Objekt eben auch verwandelt in ein mathematisches Objekt. Und dass das wichtig ist für unseren Kontext, das war ja schon in dieser Vorlesung öfters angesprochen worden. Die Verwandlung von Objekten in mathematische Objekte ist die Voraussetzung dafür, dass sie dann Maschinen, dass die Daten, die dadurch entstehen, die Objekte dann maschinenverarbeitbar werden oder die Repräsentamene dieser Objekte maschinenverarbeitbar werden. Das kann sich auf Personen beziehen. Wir haben vom Datenschatten gesprochen. Das kann sich aber auch auf andere Objekte beziehen. Versuchen wir nun, diese Sichtweise auf die menschliche Organausstattung zu übertragen. Wenn man so will, hat Arnold Gehlen ja den menschlichen Körper im Grunde wie so eine Art von Werkzeugkoffer betrachtet, der leider unzureichende Werkzeuge enthält. Die sind nicht hinreichend gut, nicht hinreichend wirkungsvoll, um das Überleben der menschlichen Gattung in ihrer natürlichen Umwelt zu gewährleisten. Das Werkzeug taucht sozusagen nichts und deswegen braucht man besseres Werkzeug. Und das liefert uns dann die Technik. Das ist ja seine Sicht auf Technik auf der einen Seite, aber damit darüber vermittelt eben auch auf das, was der Mensch in seiner physischen Ausstattung ist, ein schlecht ausgestatteter Werkzeugkoffer. Gucken wir das, zunächst mal hat das ja, denke ich, eine bestimmte Plausibilität. Wir sagen ja auch so, also, benutz mal dein Gehirn. Oder wir benutzen unsere Hände für irgendetwas. Und so können wir über alle unsere Organe sagen, wir benutzen sie für einen bestimmten Zweck. Und statt dann eben unsere Organe zu benutzen, statt also beispielsweise die Faust zu benutzen, benutzen wir dann eben den Hammer. Aber das ist eine eigenartige Redeweise. Und die Merkwürdigkeit dieser Redeweise, die möchte ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen darzustellen. Also wir haben da einen Menschen, ein Subjekt, jetzt in seiner Physis dargestellt. Das ist Michelangelos David, den ich dafür benutzt habe. Der will nun etwas machen, also ein Objekt irgendwie bearbeiten. Dafür benutzt er seine Hände beispielsweise. So, jetzt gibt es offensichtlich einen Unterschied zwischen dem, der benutzt, zu dem, was er benutzt. Wenn ich meine Hände benutze, dann bin ich nicht meine Hände, sondern bin ich jemand, etwas jenseits meiner Hände und dann benutze ich eben meine Hände. Dieses Ich oder in dieses Ich ist nicht die Hand mit einbezogen. Das können wir jetzt fortsetzen. Ich benutze meine Beine zum Beispiel zum Laufen. Ich benutze, was hatten wir da? Nee, den Arm, okay, um meiner Hand noch, was weiß ich, mehr Hebelwirkung zu verleihen. Ich benutze meine Beine zum Laufen. Ich benutze meinen Kopf und so weiter und so fort. Ich benutze mein Geschlechtsorgan und so. Wir können das also so fortsetzen, bis letztlich die Leber, die Lunge, alle Teile des menschlichen Körpers können instrumentell betrachtet werden, als Mittel zum Zweck. Sie haben alle eine Funktion, die ich beschreiben kann. Und das ist ja auch eine Betrachtungsweise, die uns durchaus geläufig ist, auch alltäglich eigentlich ist. Nur wenn wir sie konsequent bis zu Ende denken, dann versammelt sich letztlich alles in der Mitte. Der gesamte Körper sozusagen wandert jetzt als Instrument in die Mitte, als dieser große, wenn auch schlecht ausgestattete Werkzeugkoffer. Und die Frage ist, was bleibt denn eigentlich da, wo die Subjektstelle vorhin war und wo ich diesen Körper vorhin anfangs eingesetzt hatte, noch übrig? Wer ist dieses Ich oder dieses Subjekt, was diesen Körper benutzt? Jetzt können wir diese Betrachtungsweise retten, indem wir uns da etwas, ein ewiges immaterielles Wesen sozusagen denken, so etwas wie die Seele oder irgendwie was Vergleichbares, was unabhängig vom Körper existiert. Und da es unabhängig vom Körper existieren kann, sozusagen Körper mal benutzt, aber auch wieder sozusagen fahren lässt, um andere in einen anderen Körper vielleicht zu schlüpfen und den dann zu benutzen. Das heißt, wir hätten so eine quasi religiöse Vorstellung vom Subjekt, das eher so etwas gespenstisch, spirituell, seelenhaftes, immaterielles hat als Existenz und das dann den Körper benutzt. Jetzt fragt sich nur, wozu? Wozu braucht diese unsterbliche Seele denn eigentlich den Körper? Denn alles das, was der Körper tun kann, ist körperlich. Und alles das, was er bewirken kann, ist körperlich. Welches Interesse hätte aber eine immaterielle Seele daran, an körperlichen Wirkungen? Denn sie liegen ja jenseits dessen, was diese immaterielle Seele sozusagen benötigt. Ich weiß nicht, was eine immaterielle Seele benötigt, jedenfalls nichts Materielles. Denn sie muss ja eine Existenz haben können, unabhängig vom Körper, sonst könnte man diese instrumentelle Betrachtungsweise nicht aufrecht erhalten. So wie wir unabhängig von dem Werkzeugkoffer ja eine eigene Existenz haben und den Werkzeugkoffer dann benutzen oder nicht benutzen, aber nicht in unserer Existenz, wenn auch vielleicht in unserem Überleben, aber zunächst mal nicht in der Existenz davon abhängig sind, dass wir jenseits des Werkzeugkoffers existieren und nicht im Werkzeugkoffer unsere Existenz aufgeht. Also diese Betrachtungsweise führt in eher religiöse Regionen. Und das ist ein Weg, den kann man sicherlich gehen, nur der hat dann nichts mehr mit rationaler Argumentation und mit Wissenschaft zu tun, sondern das wäre dann eine Frage des Glaubens, ob man an so etwas glaubt oder nicht glaubt. Gibt es jenseits eines solchen Wegs des Glaubens an eine unsterbliche Seele, eine immaterielle, eigentliche Existenz des Menschen, vielleicht noch eine andere Möglichkeit, einen Blick, also den Blick auf die physische Ausstattung des Menschen zu richten? Meine Argumentation soll dahin gehen, dass wenn Arnold Gehlen eine solche Betrachtungsweise auf die menschliche Organausstattung, also auf die Physis des Menschen gerichtet hat und damit einen wissenschaftlichen Anspruch vertritt, dass dies konsequent zu Ende gedacht sich so auf der Ebene wissenschaftlicher Argumentation nicht wirklich durchführen lässt, sondern dass das, was ich gerade versucht habe darzustellen, eher dazu führt, dass man sagen muss, ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich meinen Körper benutze, in diesem instrumentellen Sinn. Das scheint eine unangemessene Betrachtungsweise zu sein. Ich persönlich würde also sagen, wenn ich von allem abstrahiere, was ich physisch bin, bleibt nichts übrig. Wie gesagt, wenn man religiös dass religiös darauf schaut, mag man da zu einem anderen Ergebnis kommen, aber jenseits religiöser Auffassungen, Positionen, denke ich, bleibt nichts übrig. Das heißt, die Konsequenz ist, ich kann nicht sagen, ich habe einen Körper, mit dem ich alles Mögliche machen kann, sondern ich müsste eigentlich sagen, ich bin mein Körper. Das bedeutet dann aber auch, dass offensichtlich die instrumentelle Betrachtungsweise auf das auf die Organausstattung des Menschen dann auch unangemessen ist. Und dass sie unangemessen ist, möchte ich dann doch noch mal ein bisschen versuchen, etwas weiter zu erläutern und zu erklären. Nehmen wir mal an, wir nehmen einen Hammer in die Hand. Dann ist auf der einen Seite der Hammer ja nach Gehlen eine Organüberbietung. Er macht das besser, was die Faust macht. Beziehungsweise in bestimmten Bereichen macht er etwas, was wir überhaupt gar nicht mit unserer physischen Ausstattung machen könnten. Also wenn wir den Schmiedehammer betrachten, es wäre uns physisch nicht möglich, das zu tun, was wir mit dem Schmiedehammer machen können. Das wäre zumindest sehr gesundheitsbeeinträchtigend, sagen wir mal so. In anderen Bereichen, wie beispielsweise einen Nagel in die Wand zu kriegen, können wir sagen, okay, also wenn die Wand nicht allzu viel Widerstand leistet, lässt sich das eventuell noch mit Druck irgendwie hinkriegen. Aber es ist schon besser, wenn man es mit dem Hammer macht. Also da hätten wir die Figur, die Argumentationsfigur der Organüberbietung. Wir können in härtere Wände längere, dickere Nägel reinkriegen mit dem Hammer. Jetzt müssen wir allerdings den Hammer noch in die Hand nehmen. Das heißt, wir brauchen schon noch unser Organ. Wie verhält sich jetzt der Hammer zur Hand? Nach Gehlen würde man sagen, er ist die optimierte Hand. Sie erinnern sich vielleicht an die Überlegungen zur virtuellen Maschine, zur realen und zur virtuellen Maschine in der Vergangenheit, wo es auch um Optimierung ging. Wenn ich also jetzt nur dieses eine Ziel im Auge habe, dieser dicke Nagel soll in diese betonharte Wand, dann ist unter dieser Zielperspektive meine Hand ziemlich ungeeignet. Um nicht zu sagen, völlig ungeeignet. Und da ist natürlich sozusagen der Hammer die wesentlich bessere Hand. Im Sinne der Figur der Organüberbietung. Die wesentlich bessere Hand. Das heißt, in einem gewissen Sinne könnte man sagen, ist der Hammer eine Kritik an der Hand. Er führt ihr sozusagen vor, wie mangelhaft sie ist und wie sie eigentlich beschaffen sein sollte, um optimal auf diesen Zweck hin organisiert zu sein. Nur wenn wir optimieren auf einen bestimmten Zweck hin, dann müssen wir von allem abstrahieren, was nicht auf diesen Zweck hin organisiert ist. Nun sind unsere Hände eben nicht nur dazu da, Nägel in die Wand zu bugsieren. Als unsere Hände von der Natur erfunden worden sind, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, gab es auch gar keine Nägel. Insofern konnte die Natur noch nicht daran denken, in Anführungsstrichen, also das ist jetzt eine sehr metaphorische Redeweise. Was braucht der Mensch eigentlich für Organe, damit er Nägel in die Wand kriegt? Also das ist klar, die Hände waren nicht dafür da und sind nicht dafür da, und jedenfalls nicht nur, Nägel in die Wände zu kriegen. Das heißt, der Hammer ist zwar in einem gewissen Sinne die bessere Hand, aber in einem viel umfangreicheren Sinne ist natürlich eine viel schlechtere Hand. Nämlich in allen möglichen anderen Zweckorganisationen, in denen es nicht darum geht, Nägel in die Wand zu kriegen oder Eisen zu schmieden oder was auch immer, Pflöcke in die Erde zu rammen, sondern wo es eben um andere Zwecke geht, was wir mit unseren Händen machen. Wenn ich nun einen Hammer in die Hand nehme, dann wird meine Hand auch dadurch verändert. Eine hammerführende Hand ist nicht mehr dieselbe Hand wie die keinen Hammer führt. Sie hat sich durch das Instrument, das sie in die Hand nimmt, verändert. Die Hand wird dadurch Teil dieses zweckrationalen Gesamtorganismus, Hand, Werkzeug, bezogen darauf, dass Nägel in die Wand geschlagen werden sollen. Jetzt muss die Hand es leisten, das Instrument zweckmäßig zu führen. Also so den Hammer zu führen, dass der Zweck des Hammers auch tatsächlich erreicht wird. Das heißt, ein Stück von dem, was der Hammer ist, nämlich eine funktionale Verengung, könnte man sagen, der Hand, geht jetzt auch auf die Hand über, die diesen Hammer führt. Wozu taucht sie nicht mehr? Also sie ist sozusagen ja gefesselt. Wenn ich einen Hammer in der Hand habe, kann ich beispielsweise einem geliebten Menschen nicht mehr über die Wange streichen. Jedenfalls nicht mit der Hand, die den Hammer führt. Und das ist ja etwas, wofür Hände auch da sind. Und vielleicht ist das sogar viel wichtiger, als Nägel in die Wand zu kriegen. Naja gut, kommt immer am Kontext an, auf die Situation an. Aber man kann da durchaus die Auffassung vertreten, dass das eigentlich viel, viel höhere Zwecke und Werte sind, um die es geht. Und dafür sind Hämmer unheimlich schlecht geeignet. Ne? Also für diesen Zweck, wofür Hände ausgezeichnet geeignet sind und wo es wahrscheinlich auch gar keinen technischen Ersatz für geben kann, für das, was es heißt, die Haut eines geliebten Menschen zu berühren. Dafür brauchen wir die Hand oder sonst irgendetwas, irgendeinen Teil unseres Leibes. Also worauf ich damit hinaus möchte, ist, dass die Betrachtungsweise der Organausstattung des Menschen, der Physis des Menschen als Instrumentenkoffer sozusagen sehr reduzierend ist. Sie betrachtet den Menschen sozusagen schon im Lichte des Instrumentes. Und sie betrachtet ihn als instrumentführendes Wesen. Und wenn sie ihn als instrumentführendes Wesen betrachtet, dann reduziert sie eben nicht nur im Instrument den Blick auf das Organ, sondern sie reduziert insgesamt den Blick auf den Menschen. Das ist das, was sozusagen hieraus an kritischer Distanzierung des Gehlenschen Ansatzes resultiert. Nehmen wir aber mal diese Betrachtungsweise so, auch wenn sie reduzierend ist, ist sie ja dennoch deswegen nicht sinnlos. Denn es geht ja nun oft genug in Lebenssituationen eben darum, dass wir ganz bestimmte Zwecke möglichst effektiv erreichen wollen. Und mit dem Hinweis darauf, dass es Wichtigeres gibt, als Nägel in die Wand zu kriegen im Leben, nämlich zum Beispiel Menschen zu berühren. Damit werden sie nicht weit kommen, wenn sie den Job haben, Nägel in die Wand zu kloppen, oder wenn sie aus privaten Gründen halt da irgendwo einen Nagel in die Wand kriegen müssen, weil man sich das Heim schöner machen möchte und jemand hinter ihnen steht, der darauf wartet, dass nun endlich das Bild an der Wand hängt. So. Also das relativiert zwar diesen Allgemeinheitsanspruch, den Gehlen mit seiner Perspektive beansprucht hat, aber es sagt deswegen nicht, dass diese Betrachtungsweise generell keinen Sinn macht. Für bestimmte Lebenskontexte ist sie durchaus angemessen und sinnvoll und eben vor allen Dingen für Lebenskontexte, in denen Technik zum Einsatz kommt. Und dann sieht man, dass das Instrument zwei Seiten hat. Eine Seite nämlich, in der das Instrument sozusagen dem Objekt zugewandt ist. Wenn wir das am Hammer illustrieren, ist das der Hammerkopf. Der muss so beschaffen sein, dass er geeignet ist, eben den Nagel entsprechend in die Wand zu treiben. Oder eben, wenn es ein Schmiedehammer ist, muss er geeignet sein, das zu schmiedende heiße Eisen zu formen. Und auf der anderen Seite, weil eben das Instrument vom Menschen ja noch geführt wird, muss es auch handlich sein. Es muss vom Menschen führbar sein. So führbar sein, dass indem der Mensch das Werkzeug gebraucht, er die im Werkzeug implementierte, im Werkzeug vergegenständlichte Zweckmäßigkeit, Zweckgemäßheit, nämlich, dass das Werkzeug dem Zweck gemäß Nägel in die Wand zu kloppen, Eisen zu schmieden, geformt ist, dass das in der Handlung dann auch zweckmäßig umgesetzt wird. Der Unterschied zwischen Zweckgemäßheit und Zweckmäßigkeit, den kennen Sie alle aus dem Alltag. dass, wenn sie Instrumente sozusagen ihrem eigentlichen Zweck entfremden. Also beispielsweise einen Schuh benutzen, um einen Nagel in die Wand zu klopfen. Ne? Dann ist das durchaus zweckmäßig, was sie tun, nämlich bezogen auf den Zweck, den Nagel in die Wand zu klopfen. Aber das Instrument, das sie dafür benutzen, ist nicht sehr zweckgemäß. Sie können also ein nicht zweckgemäßes Instrument durchaus zweckmäßig einsetzen, aber sie können auch ein zweckgemäßes Instrument unzweckmäßig einsetzen. Also das kennen wir alle aus dem Alltag. Optimal ist, wenn es zusammenkommt. Ne? Das Instrument genau das Richtige ist, also zweckgemäß ist, und wir es so einsetzen, dass seine Zweckgemäßheit auch wirklich zum Tragen kommt. Dann spielt beides zusammen. Und dafür ist eben eine Bedingung, dass das Instrument entsprechend geführt werden kann vom Menschen, dass es also handlich ist. Das ist beim Hammer eben die dem Menschen zugewandte Seite dieses Instruments, der Stiel. Der muss griffig sein. Und damit muss er sich an die menschliche Physis anpassen, mit dieser Seite. Und nach der anderen Seite muss das Instrument sich an die an das Objekt und die Formungsabsichten, die auf das Objekt gerichtet werden, anpassen. Das sind die zwei Seiten des Instruments. So, jetzt möchte ich übergehen zur Maschine. Kommen wir jetzt vom Instrument oder vom Werkzeug eigentlich zur Maschine? Ich möchte das wieder am Beispiel des Hammers versuchen zu illustrieren. Wenn Sie den Hammer führen, um einen Nagel in die Wand zu schlagen oder ein Eisen zu schmieden, dann kann man das, was dabei geschieht, so analysieren, dass man sagt, es gibt zunächst mal natürlich notwendigerweise eine Kraft, die den Hammer führt. Das ist die physische Kraft, die ich einsetze, um den Schlag auszuführen, den Hammerschlag auszuführen. Das ist die Antriebsseite. Da gibt es eine Antriebsenergie, die in die Kraft des Hammerschlags hineingeht. Zum Zweiten versuche ich den Hammer natürlich zielgerichtet so zu führen, dass er auch wirklich den Nagelkopf trifft, beziehungsweise das zu schmiedende Eisen trifft. Und Sie wissen wahrscheinlich alle aus eigener Erfahrung, dass das manchmal schief geht und dann wehtun kann, ne, wenn man den Hammer hält und man haut auf den Daumen. Also es ist wichtig, dass die Steuerung gut funktioniert. Die Steuerung kann in der Regel nur dann gut funktionieren, wenn ich auch gleichzeitig hingucke. Also wenn ich den Hammer blind führe, wird es unsereins jedenfalls schwer fallen, tatsächlich den Nagel auch zu treffen und sich nicht auf die Finger zu hauen. Das heißt, wir gucken hin und indem wir hingucken, kontrollieren wir gleichzeitig, ob die Steuerung richtig ist. Wir kontrollieren sozusagen den Weg, den der Hammerkopf nimmt. Also zur Steuerung kommt die Kontrolle. Und über die Kontrolle gibt es dann möglicherweise, wenn ich merke, ich ziele daneben, dass ich die Bahn korrigiere, um dann das Objekt doch noch zu treffen. Das schließt an das Modell des kybernetischen Regelkreises, wo es ja genau darum geht, sozusagen ständig über das Wechselspiel von Steuerung und Kontrolle das Ziel im Auge zu behalten. Und zwar unter Umständen, in denen ich nicht einfach nur einen Prozess in Gang setzen kann und ihn dann sich selbst überlasse und er wird schon irgendwie zum Ziel führen, sondern eben in Situationen, wo genau das nicht gewährleistet ist, dass der Prozess nur in Gang gesetzt werden muss und dann schon zum Ziel führt, sondern wo sozusagen ständig nachgesteuert werden muss. Und fast alle unsere alltäglichen Verrichtungen, in denen wir unsere physischen Organe einsetzen, sind solche Prozesse, in denen wir ständig nachsteuern. Indem wir gucken, wo wir unseren Fuß hinsetzen, indem wir spüren, wo drauf wir treten, wenn wir gehen, gibt es immer eine Rückmeldung an uns. Das heißt, wir üben darüber Kontrolle über unsere Bewegungen, über unseren Weg durch diese Welt üben wir Kontrolle aus. Wir haben also so etwas wie eine permanente Rückkopplung, die es uns ermöglicht, unser Verhalten geregelt zu steuern. Also das kommt alles zusammen. Antrieb, Steuerung und Kontrolle mit dem Moment der Rückkopplung, wenn ein Werkzeug geführt wird. Da kommt natürlich noch einiges mehr dazu. Wenn ich schlage, kriege ich einen Rückschlag beispielsweise, den ich spüre. Das heißt, das Instrument vermittelt mir genau diese Wirkung des Schlags ja auch zurück über den Stiel. In dem spüre ich dann den Rückschlag und kann daran zum Beispiel merken, das hat überhaupt gar keinen Sinn. In diese Wand komme ich nie rein. Dann ist nämlich der Rückschlag enorm, wenn ich auf eine nicht nachgebende Wand stoße. Das spüre ich mehr oder weniger intuitiv. Oder ich erlerne es mit der Zeit, dass ich solche Wirkungen meiner Aktionen, die ich spüre, einzuordnen weiß und entsprechend dann nachsteuere. Also das gehört zu unserem alltäglichen Leben eigentlich, was hier dargestellt ist. Und mit Maschine hat es erstmal noch gar nichts zu tun. Von wann ab wird der Gebrauch eines Instrumentes tatsächlich zu einem maschinellen Prozess? Von wann ab können wir von einer Maschine sprechen? Aus meiner Sicht würde ich sagen, also dazu gibt es unterschiedliche Theorien und Auffassungen, die ich Ihnen jetzt nicht im Überblick darstellen möchte. Ich persönlich denke, dass man von da ab Maschine sprechen kann, wenn erstens der Antrieb maschinisiert ist. Das hätten wir zum Beispiel bei einer Bohrmaschine, im Unterschied zu einem Bohrer, der manchmal auch als Maschine bezeichnet wird, obwohl der Antrieb noch nicht maschinisiert ist, wo man beispielsweise eine Kurbel dreht und mit der Brust dann draufdrückt, um die entsprechende Power zu erzeugen, die dann dazu führt, dass das Ding sich da in die Wand oder in das Holz oder wo immer hinein auch dreht. Also eine Bohrmaschine wäre dann der Weg, dass der Antrieb schon gesteuert wird. Aber irgendwie wird die Bohrmaschine ja dennoch noch vom Menschen geführt. Und ich denke, um von einer Maschine zu sprechen, und deswegen wäre eine Bohrmaschine dann nach meiner Terminologie eigentlich noch keine richtige Maschine, auch wenn wir sie so bezeichnen, von einer Maschine zu sprechen, wenn auch die Steuerung des Instrumentes von der Maschine übernommen wird. Vielleicht kann man das an der Nähmaschine deutlich machen. Es gibt Nähmaschinen, oder die ersten Nähmaschinen waren Maschinen, in denen tatsächlich die Steuerung schon maschinisiert war. Das heißt, die Nadel mit dem Faden, der durch den Stoff geführt wird, wurde nicht mehr von der Hand geführt, sondern sie wird von der Maschine geführt. Wobei das Werkstück in der Regel schon noch vom Menschen geführt wird. Nicht? Also es wird entlang gezogen, der sich bewegenden, maschinell bewegten Nadel. Es gab so am Anfang noch Maschinen, wo es da unten so ein Kippding gab. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Also wo man dann durch eine entsprechende Fußbewegung, meine Oma hatte noch so ein Ding, hat das virtuos beherrscht, wo also sie noch die Antriebsenergie sozusagen stellte. Aber die Werkzeugführung, also die Nadelführung, dann schon maschinisiert war. Die Kontrolle war natürlich immer noch dem Auge überlassen. Das heißt, bei der Führung des Stoffes musste schon genau, sehr genau hingeguckt werden, dass das auch gerade geführt wurde, damit dann die Naht auch entsprechend geradeaus fällt oder fiel. Wie gesagt, darüber kann man streiten, ab wo man nun von der Maschine spricht. Ich würde sagen, wenn Antrieb und Steuerung maschinisiert sind, dann reden wir in der Regel ganz klar von Maschinen. In anderen Fällen ist es nicht ganz einheitlich. Mal wird dann auch von Maschine gesprochen, wenn auch der Antrieb beispielsweise noch nicht maschinisiert ist, wie ein Beispiel der urtümlichen Nähmaschine meiner Großmutter. Oder wenn die Steuerung nicht maschinisiert ist, weil die Maschine, die Bohrmaschine beispielsweise, doch noch von Hand geführt wird, obwohl der Antrieb schon maschinisiert ist. der Übergang dann zum maschinellen Antrieb, der Übergang zur maschinellen Steuerung und schließlich dann auch der Übergang zur maschinellen Kontrolle. Das sind dann jeweils Stufen der Maschinisierung. Und wie viele Stufen davon erfüllt sein müssen, damit wir von Maschine sprechen können oder sprechen dürfen. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Ich würde dafür plädieren, wenn Antrieb und Steuerung maschinisiert sind, aber das ist kein Dogma. Wie sieht es aus, wenn die Kontrolle auch maschinisiert ist? Das heißt, wenn die Maschine selbst, beispielsweise bei der Nähmaschine, kontrolliert, ob die Führung des Werkzeugs auch zweckmäßig erfolgt. Das Werkzeug, das geführt wird, ist die Nadel. Die Nadel ist so geformt, dass sie zweckgemäß geformt ist, also sie eignet sich dazu und deswegen ist sie so geformt, wie sie geformt ist, Fäden durch Materialien zu führen. Je nach Material muss die Nadel etwas anders aussehen. Und nicht nur anders aussehen, also eine andere Dicke haben, dickere Fäden führen können, sondern auch stabiler sein oder weniger stabil sein. Wenn sie durch Leder durchgeht, muss sie eine andere Beschaffenheit haben, als wenn sie durch Stoff lediglich zu führen ist. Also das ist die Zweckgemäßheit des Werkzeugs, das geführt wird. Der Antrieb kann schon maschinisiert sein. Wie ist das jetzt mit der Kontrolle? Da geht es also darum, dass dann auch die Naht zum Beispiel gerade ist. Dazu muss in die Maschine implementiert sein, dass sie eben genau dies sozusagen misst, ob das Werkstück, also der Stoff, auch gerade geführt wird oder einem Muster, das vorher einprogrammiert worden ist, entsprechend geführt wird. Das muss sie also sozusagen ständig messen, kontrollieren und messen und mit den Daten vergleichen, die in sie implementiert sind. Das ist genau das, was Computer als Teile von solchen maschinellen Systemen tun, dass sie Messdaten erheben, diese Messdaten vergleichen mit Soll-Daten, also die Ist-Daten mit Soll-Daten vergleichen und dann entsprechend die Steuerung korrigieren. Und wenn eine Maschine dies kann, dies leistet, dann ist eben auch die Kontrolle maschinisiert. Und dann haben wir damit ein vollautomatisches Maschinensystem. Es ist nicht mehr nur eine Maschine, sondern es ist eine vollautomatische Maschine, die sozusagen autonom geworden ist. Weil alles das, was zum Prozess der Werkzeugführung gehört, jetzt auf die Maschine übergegangen ist. Das heißt, auch die Rückkopplung ist dann etwas, was die Maschine selbst leistet und nicht mehr vom Menschen geleistet wird. Deswegen rutscht das Subjekt sozusagen jetzt raus aus dieser Konstellation. Es wird nicht mehr benötigt. Es wird weder für den Antrieb noch für die Steuerung noch für die Kontrolle noch für die Rückkopplung benötigt. Alles das ist jetzt in der Maschine implementiert. Dann haben wir es mit Automaten zu tun. Was bleibt dem Menschen dann noch? Es gibt so etwas wie einen Urimpuls, nämlich ob der Prozess überhaupt stattfinden soll, ob er überhaupt in Gang gesetzt werden soll. Das ist eine Entscheidung, ein Impuls, der jetzt nicht, zunächst mal nicht ein physischer Impuls, ein energetischer Impuls ist, sondern zunächst mal ein psychischer Impuls ist. Ich will, dass dieser Prozess stattfindet oder ein Subjekt will, dass dieser Prozess stattfindet. Die Frage ist, lässt sich auch das auf die Maschine übertragen? Dass die Maschine selbst sozusagen entscheidet, dieser Prozess soll jetzt stattfinden. Ich denke mal, es fällt uns schwer, uns Maschinen vorzustellen, die in dem Sinne einen Willen haben und sich entschließen, dass jetzt ein bestimmter Prozess stattfindet. Für das Verständnis von Automaten wäre das nicht notwendig. Ein Automat soll lediglich den gesamten Prozess, aber nicht den Impuls zum Prozess in sich tragen. Dann bleibt der Impuls zum Prozess immer noch beim Subjekt draußen. Das heißt, ob der Prozess stattfindet, hängt nicht von der Maschine ab, sondern hängt vom Subjekt ab. Das heißt, das Subjekt wird weiterhin benötigt, aber eigentlich nur noch, um zum Beispiel einen Einschaltknopf zu betätigen und damit seinen Willen kundzutun, der Maschine kundzutun, dieser Prozess soll jetzt stattfinden. Der Mensch wird sozusagen zum Knöpfchendrücker, als Impulsgeber für diese psychische Entscheidung bezogen auf den Prozess. Die Realisierung allerdings muss dann immer noch physisch erfolgen. Das heißt, wir müssen einen Knopf drücken, der oder irgendetwas anderes tun, was Menschen möglich ist. Wir können Knöpfe drücken. Dafür braucht es nicht viel Qualifikation und auch nicht viel Physis, also keine besondere physische Ausstattung. Vielleicht hat sich deswegen das Knöpfchendrücken so durchgesetzt als die Form, in der solche Prozesse in Gang gesetzt werden. Wir könnten auch eine Kurbel betätigen oder sonst etwas tun. Da kann man sich eine Menge vorstellen. In Zukunft gibt es dann auch sprachgesteuerte Impulsgebung, dass ich es nur noch ausspreche und das wird entsprechend aufgenommen und umgesetzt. Da können wir uns noch so einiges vorstellen, was für die Zukunft möglich ist. Aber es bleibt eben letztlich noch eine Instanz auf Seiten des Subjektes, ob nämlich dieser Prozess überhaupt stattfindet. Nun gibt es allerdings Bereiche, in denen Maschinen zunächst sozusagen ruhen, also nichts tun, und wo dann aber der Impuls, einen Prozess in Gang zu setzen, dann doch nicht vom Menschen ausgeht, sondern von einer Maschine getroffen wird. Im militärischen Bereich etwa können wir uns also vorstellen, dass wenn bestimmte Ereignisse eintreten, also zum Beispiel ein unbekanntes Flugobjekt in den eigenen Luftraum eindringt. Und dann, nachdem diesem unbekannten Flugobjekt dreimal in bestimmten Abständen die Aufforderung zugegangen ist, den Luftraum wieder zu verlassen. Und wenn dann das unbekannte Flugobjekt seinen Kurs nicht korrigiert, also nicht zurückfliegt, wieder den Luftraum wieder verlässt, dass dann eben eine Entscheidung automatisch getroffen wird, jetzt wird eine Rakete abgefeuert. Gerade im Hinblick auf Luftabwehrsysteme ist es ja so, dass die zeitlichen Abstände, die da zur Verfügung stehen, zwischen dem Eintreten bestimmter Ereignisse und dem Treffen, der Notwendigkeit des Treffens bestimmter Entscheidungen so kurz sind, dass sie im Grunde von Menschen nicht mehr vollzogen werden können und deswegen die Intention da ist, das auf Maschinen zu übertragen, die eben sehr, sehr viel schneller die Daten auswerten können, aufgrund einprogrammierter Regeln diese Daten bewerten können und dann entsprechende Entscheidungen in Anführungsstrichen auslösen können. Im Grunde genommen sind das natürlich keine Entscheidungen im Sinne freier Willensentscheidungen, sondern wenn Maschinen Entscheidungen treffen, dann sind die abgeleitet, regelhaft abgeleitet aus bestimmten Prämissen, die vorgegeben sind, aus Daten, die empfangen werden und Regeln, wie auf diese Daten zu reagieren ist. Insofern ist es eigentlich keine Entscheidung, die getroffen wird, auch wenn wir das da vielleicht so nennen, sondern es ist eine Reaktion, eine programmierte Reaktion. Wenn wir aber bei Menschen von Entscheidungen sprechen, dann meinen wir in der Regel eben etwas anderes als eine programmierte Reaktion. Dann meinen wir damit, dass es sich um eine Situation handelt, in der im Prinzip unterschiedliche Möglichkeiten gegeben sind und es gibt keine Regel zu entscheiden, welche dieser Alternativen zu wählen ist. Wenn wir über solche Regeln verfügen, dann ist alles klar. Dann können wir aus den Regeln entsprechend ableiten, was zu tun ist. Aber in sehr, sehr vielen Lebenssituationen haben wir weder die vollständigen Daten noch die Regeln zur Verfügung, um solche Entscheidungen zu treffen. Und das heißt, da muss die Entscheidung einfach willentlich getroffen werden, als eine intuitiv getroffene Entscheidung, aus dem Bauch raus getroffene Entscheidung. Intuitiv muss nicht heißen irrational, sondern es heißt nur, dass nicht ein expliziter rationaler Prozess durchlaufen werden kann, der zu bestimmten Überlegungen, die explizit gemacht werden können, führt, sondern das findet sozusagen unterhalb der Ebene von Explizitheit statt. Wie gesagt, das muss nicht Irrationalität heißen, weil es auch so etwas wie habitualisierte Rationalität geben kann, eingeübte Rationalität, die uns sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist, ohne dass sie uns noch wirklich explizit bewusst ist oder dass sie, was heißt noch, oder dass sie jemals explizit bewusst werden kann. Das Thema gehört hier jetzt nicht so hin. Es hat was mit der Unterscheidung von implizitem und explizitem Wissen zu tun, die also in der Wissensforschung eine große Rolle spielt, gerade auch im Hinblick darauf, wie weit überhaupt Wissen auf Computersysteme übertragbar ist, denn dafür muss es explizierbar sein. Wenn es aber eine Wissenskategorie gibt, nämlich implizites Wissen, das sich grundsätzlich der Explizierbarkeit entzieht, dann ist damit auch klar, es gibt Bereiche des Wissens, die lassen sich nicht auf Computer übertragen, eben weil sie sich nicht explizieren lassen, die aber dennoch für unseren Umgang miteinander hochrelevant sind. Diese Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen stammt aus der Wissensforschung, die ökonomisch orientiert und interessiert ist, also die sich mit Fragen von betrieblichen Entscheidungsprozessen befasst und eben feststellt, dass dort offensichtlich von Experten, von erfahrenen Experten in betrieblichen Abläufen immer wieder Entscheidungen getroffen werden, die sich auf implizites Wissen gründen, das nicht explizierbar ist, auch von den Experten selber nicht explizierbar ist, selbst wenn man sie ausführlich dazu befragt. Daraus wurde abgeleitet, dass es diese zwei Sorten von Wissen gibt. Wenn das so ist, dann lässt sich also das, was man als Entscheidung betrifft, in diesem Sinne, dass es nicht eine aus Regeln abgeleitete Reaktion ist, nicht auf Maschinen übertragen. Und da bleibt sozusagen die Subjektstelle weiterhin zu besetzen vom Menschen, vom lebendigen Menschen, auch wenn sonst alles das, was das Subjekt ausmachte in Bezug auf Werkzeugführung, auf die Maschine übergegangen ist und die Maschine sozusagen weitgehend autonom geworden ist. Bis auf diesen letzten Punkt eben, soll überhaupt dieser Prozess stattfinden oder soll er nicht stattfinden? Der letzte Punkt, der reflektiert werden soll, ist der, was das eigentlich mit der Pädagogik zu tun hat, diese Überlegung zu Maschinen und Automaten. Ich möchte Sie zunächst einfach nur erinnern mit dieser Grafik, die ja aus einer früheren Vorlesung stammt, dass wir das Thema des kybernetischen Regelkreislaufs ja schon mal hatten, als es um Selbstregulation ging. Und ich hatte damals gesagt, dass dieses Modell des kybernetisch in sich rückgekoppelten Lehr-Lern-Prozesses, vor allen Dingen dann, wenn wir ihn erweitern, systemtheoretisch erweitern und den Lernenden selbst als ein solches in sich rückgekoppeltes System betrachten. Und das war ja das, was mit Selbstregulation verbunden war, mit selbstreguliertem Lernprozess verbunden war. Dass wir es da eigentlich mit dem Lernenden als eine Art von Automaten zu tun haben. Also die systemtheoretische Betrachtung auf den Lernenden als lernendes System kann man auch so ausdrücken, dass das die Betrachtung des Lernenden als eines Lernautomaten ist. Alles, was nötig ist, um den Lernprozess zweckrational durchzuführen, auszuführen, ist im System. Und dieses System selbst ist regelgeleitet. Und genau das ist die Bestimmung eines Automaten auch. Dass er über Mechanismen der Kontrolle des Prozesses verfügt, über Mechanismen der Steuerung des Prozesses verfügt, dass er in der Lage ist, die Kontrolle des Prozesses umzusetzen in eine modifizierte Steuerung. Das ist das, was mit Rückkopplung gemeint ist. Dass er also in dem Sinne auch lernfähig ist, eben zu einer veränderten Selbstregulation, veränderten Selbststeuerung gelangen kann aufgrund dieser inneren Mechanismen. Und dass er schließlich auch einer ist, der sich selbst die Ziele gibt, auf die hin der Prozess reguliert oder geregelt werden soll. Das ist also die eine Bezugnahme, wo man sagen kann, also die, es gibt Betrachtungsweisen in der Pädagogik bzw. in der Lernpsychologie, vor allen Dingen systemtheoretische Betrachtungsweisen, die in letzter Konsequenz tatsächlich auf so etwas wie hinauslaufen, wie den Menschen als einen Lernautomaten zu betrachten. Wir können das, auch das ist eine Grafik gewesen aus einer der vergangenen Vorlesungen, wir können das nach zwei Seiten hin betrachten. Auf der einen Seite können wir das betrachten von der Seite des steuernden Programms. Da haben wir dann den Lehrenden als Maschine, der einem Schüler, dessen Lernprozess an den Lehrprozess technisch sozusagen gekoppelt ist, steuert, kontrolliert und steuert. Darin ist gleichzeitig natürlich dann auch notwendigerweise der Lernende maschinell gesehen, als eine Lernmaschine gesehen, sodass also sowohl von Seiten auf der Seite des Lehrenden eine maschinelle Sicht deutlich wird, als auch auf Seiten des Lernenden. Also sowohl Sie als künftige Lehrerinnen und Lehrer könnte man als Lehrmaschinen betrachten. Sie haben bestimmte Lernziele, die zunächst mal Lehrziele sind, weil es Ihre Ziele sind und nicht die Ziele der, der Lernenden. Diese Ziele werden Ihnen eben etwa in Form von Richtlinien vorgegeben. Da gibt es dann Lernziel- oder Lehrzielkataloge. Sie entwickeln eine ganz bestimmte Strategie, die auf dieses Ziel hin orientiert ist. Sie kontrollieren, ob Sie das Ziel erreichen, indem Sie Tests durchführen, die Schüler fragen und auf diese Weise rauskriegen, ob die das tun, wovon Sie entschieden haben, dass Sie es tun sollen, oder ob Sie das gelernt haben, wovon Sie entschieden haben, dass Sie es lernen sollen, und modifizieren dann Ihre Strategie. Das machen Sie mehr oder weniger gut, aber wenn man das so betrachtet, ist das ein kybernetisch rückgekoppelter, also ein maschineller Prozess, der sich im Prinzip so auch auf Maschinen übertragen lässt. Und dann kann man sagen, sind Sie als künftige Lehrer und Lehrerinnen eigentlich gute Maschinen? Diese Betrachtungsweise wirft genau diese Frage auf, sind Sie gute Maschinen? Und in der Regel sind Menschen nicht so gute Maschinen, weil sie sind noch von allem Möglichen beeinflusst, was sie ablenkt von der eigentlichen Zielverfolgung, von der strikten Zielverfolgung. Sie haben Ärger gehabt morgens mit ihrem Lebenspartner, bevor sie in die Schule gefahren sind. Vielleicht gab es unterwegs dann auch noch, haben sie aus Versehen, weil vor lauter Ärger eine rote Ampel überfahren, sind geblitzt worden und ich weiß nicht was, das alles sitzt ihnen irgendwo im Hinterkopf und so weiter, und dann kommen sie in die Klasse. Und dann sollen sie zielorientiert und nichts als zielorientiert optimierten Unterricht machen. Das können sie in der Regel nicht. Das wäre unmenschlich, aber unter dem Gesichtspunkt des maschinellen Prozesses natürlich sozusagen wünschenswert. Ob es menschlich wünschenswert ist, ist eine andere Frage. Aber unter dem Gesichtspunkt dieses, wenn ich Lehren und Lernen als einen zweckrational zu optimierenden Prozess betrachte, wäre es wünschenswert. Gut, da kann man sagen, Leute, habt euch unter Kontrolle, ja, schaltet das aus. Manche können das besser und manche können das schlechter. Aber es wäre sozusagen ein Verhaltensideal, das daraus resultiert, möglichst gut zu funktionieren, auch unter, in Stresssituationen, auch wenn andere Dinge einen belasten. Und das ist ja auch, wenn sie unter das Messer eines Operateurs kommen, das, was sie erwarten, ja, dass er möglichst nichts anderes tut, als optimal sein Messer zu führen. Und nicht irgendwie, weil er Stress mit seiner Partnerin hatte, jetzt irgendwo hinzuschneiden, wo er nicht hinschneiden soll. Also wir erwarten, dass der Junge funktioniert, bitteschön. Also das interessiert uns auch auf so einer ganz existenziellen Ebene sehr, dass manchmal Menschen wie Maschinen sind. Also es ist nicht einfach nur etwas, eine verquere Sicht sozusagen auf menschliche Beziehungen und Verhältnisse. Oder wenn Sie morgens an den Schalter kommen, Ihr Zug fährt in 2 Minuten und wenn dann der Schalterbeamte, also der Ihnen die Fahrkarte verkauft, sowas soll es ja noch irgendwo geben, wenn der dann anfängt, Sie in ein Gespräch zu ziehen, was er denn jetzt mit seiner Tochter machen soll, weil und so weiter und so fort, da sind Sie an ihm als Menschen in dem Moment überhaupt nicht interessiert. Sondern wollen einfach nur, dass er wie eine Maschine funktioniert. Deswegen haben wir ja wahrscheinlich inzwischen auch, was das betrifft, nur noch Maschinen. Und ich glaube, wir sind es im Großen und Ganzen auch ganz zufrieden. Also ich finde nicht, dass das ein Verlust ist gegenüber dem Schalter. Aber es sei denn, der Schalter ist die einzige Chance, wo man mal ein Gespräch führen kann. Aber das ist ja für die meisten von uns wahrscheinlich nicht so der Fall. Deswegen können wir auf den Schalterbeamten ganz gut verzichten, weil es gibt bessere Maschinen, die uns schneller zum Ziel führen. Also das wollen wir durchaus, aber wir wollen es nicht immer. Es gibt eben auch Situationen, in denen es nicht nur darum geht, dass ein bestimmter Zweck optimal erreicht wird, sondern wo es um was anderes geht. Das ist die Seite des Lehrenden. Sollte er nur eine gut funktionierende Maschine sein? Auf der anderen Seite eben der Lernende. Da haben wir das Entsprechende. Wenn wir ein Lehr-Lernsystem betrachten, ist damit in der Regel verbunden, dass die Lehrakte Lernakte bewirken sollen. Das ist diese instrumentelle Sicht, die wir auch am Anfang hatten. Die Absichten des lehrenden Subjektes sollen auf das lernende Objekt oder zu belehrende Objekt übertragen werden. Und dafür benutzen wir alles mögliche Instrumentarium, Medien und dergleichen. Manchmal setzen wir auch Daumenschrauben an, um zu erreichen. Also Daumenschrauben, die heißen in der Schule nicht mehr Daumenschrauben, die heißen anders, aber es sind ja so durchaus Nachfolger der Daumenschraube, um zu erreichen, dass die das auch tun, was wir wollen, dass sie es tun. Das sind nun allerdings, oder das wären dann Maschinen, die nicht wirklich Automaten sind, wenn sie Teil des Systems sind, in dem der Lehrende eine Maschine ist. Sie sind erst dann Automaten, wenn sie vom Lehrenden unabhängig ihren eigenen Lernprozess regulieren können. Sonst sind sie nur, man könnte sagen, Teil eines umfassenderen Maschinensystems, in dem der Lehrende als Lehrmaschine die Lernenden als Objekte seines maschinellen Prozesses und insofern als Teile des Gesamtprozesses, so wie der Stoff, der von der Nähmaschine die Nadel entlang geführt wird, so wird sozusagen der Schüler ihren Lehrimpulsen entlang geführt und am Ende haben sie einen mit möglichst gerader Naht, Lehrnaht versehenen Schüler als Produkt sozusagen hervorgebracht. Gut, ich karikiere das. Ich denke, es ist deutlich, dass so Lehren und Lernen nicht wirklich funktioniert. Jedenfalls nicht da, wo es um anspruchsvollere Lernprozesse geht, von denen wir unterstellen, dass da so etwas wie ein eigenes Interesse, ein eigener Wille am Lernprozess ebenfalls eine Rolle spielen muss. Und da kommen wir dann in den Bereich, wo es im Verhältnis von Lehren und Lernen, wo das maschinelle Modell an seine Grenzen stößt. Die Maschine kann keinen Willen erzeugen beim Gegenüber. Sie ist darauf angewiesen, dass das Objekt willenlos ist und lediglich den Formungsabsichten der Maschine unterworfen wird. In dem Moment, wo das zu formende Objekt gar kein Objekt, sondern ein Subjekt ist, das einen eigenen Willen hat, funktioniert der maschinelle Prozess nicht mehr, weil die gesamte Konstellation als Subjekt-Objekt-Konstellation nicht mehr funktioniert, nicht mehr hinreichend ist, um zu verstehen, worum es geht. Dann müssen die Lernenden sozusagen gewonnen werden. Sie müssen als Partner gewonnen werden, sie müssen zum Mitmachen motiviert werden. Und das kann man nicht mechanisch erzeugen und machen. Das kann man nur, indem man sich verständigt, indem man miteinander kommuniziert. Solange das Haus noch steht, in dem die Kommunikationsprozesse stattfinden sollen. Also es gibt auch technische Bedingungsfaktoren, die gegeben sein müssen, damit man kommunizieren kann. Aber ich bin sowieso auch für heute eigentlich am Ende. Es ging ja um die Frage, haben diese Überlegungen zu Automaten, zu Maschinen und Automaten eigentlich mit der Pädagogik zu tun? Gerade im Bereich des computergestützten Lernens gibt es eine Menge Theorien des Lernens, die da Konjunktur haben, verfolgt und vertreten werden, die auf eine Maschinisierung des Lernens in dem skizzierten und zum Teil karikierten Sinne hinauslaufen. Und es ging eben jetzt in diesem abschließenden Abschnitt darum, die Grenzen dieser Betrachtungsweise von Lehr-Lern-Prozessen nochmal anzusprechen, zur Abrundung dieser Reflexion über Instrumente, Automaten und Pädagogik. Und das wär's dann auch für heute.